D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen guten Abend euch allen zusammen an diesem klassischen Kackwetter-Dienstag. Ihr habt es gerade eben gehört. Die Aussichten für die kommenden Tage. Schlechter Herbst. Ja, umso besser, dass wir in der nächsten Stunde zusammen ins Kino gehen. Da ist schön kuschelig und warm und dunkel und neue Filme laufen auch an. Wir gucken natürlich Richtung Panem. Am Donnerstag startet der von den Fans lang erwartete dritte Teil der Tribute von Panem Buchverfilmungen Mockingjay. Teil 1 heißt er. Und wir sprechen auch mit dem Regisseur des Films, Francis Lawrence, und mit einem der Hauptdarsteller, Liam Hemsworth, heute Abend in der Sendung. Dann schwenken wir rüber von Panem aus Richtung Skandinavien nach Schweden und gucken auf eine junge Familie, die Skiurlaub macht, während eine Lawine den Berg herunterkracht und der Familienvater eine äußerst fragwürdige Entscheidung trifft. Höhere Gewalt heißt der Film. Und nach Bayern geht's in der nächsten Stunde auch noch zu Theaterlegende Eckhard Preuß. Der hat nämlich jetzt sein Regiedebüt als Filmregisseur abgeliefert mit dem Film Bocksprünge. Da geht es um 7 Leute, die alle quer durcheinander irgendwas miteinander am Laufen haben. Nur natürlich nicht derjenige mit demjenigen, mit dem er oder sie was am Laufen haben sollte. Auch das ist eine ganz spannende deutsche Verfilmung, auf die wir heute Abend noch ein Auge werfen wollen. Die Kollegin Anna Wollner ist da und hat die Filmnews aus aller Welt. Also wer dreht gerade mit wem welchen Film, wann und wo kommt das Ganze überhaupt ins Kino? Wir haben gut zu tun, die nächsten 55 Minuten in eine Stunde Film. Ihr seid da, ich bin da. Herzlich willkommen.
D-Radio Wissen.
Was war das?
Sieh mal da, Harry.
Thomas, ist das eine Lawine?
Ja, aber eine kontrollierte. Was für gewaltige Kräfte das sind.
Aber ist das sicher?
Ja, die wissen schon, was sie tun. Gefährlich, keine Angst.
Für mich sieht das nicht kontrolliert aus.
Papa!
Harry, ganz ruhig, keine Angst.
Papa!
Alles gut, Harry.
Papa!
Was macht der mutige schwedische Familienvater, wenn er in den französischen Alpen Skiurlaub mit seiner Familie macht und eine gigantische Lawine auf das Hotel zurast? Natürlich, er schmeißt sich auf sein Handy, steckt es schnell noch ein und rennt weg. Und zwar ohne die Familie. Genau das passiert in diesem Film Höhere Gewalt, der übermorgen im Kino startet. Und klar ist auch, dass der Frau von Thomas, Ebba, dieses Verhalten ihres Mannes ganz und gar nicht gefällt. Klassische Übersprungshandlung, anstatt wenigstens noch die beiden Kinder zu greifen und mit denen zu flüchten, den Nachwuchs zu retten sozusagen, denkt Thomas in diesem Augenblick der Panik nur an sich selbst. Die Lawine geht vollkommen glimpflich ab, hält noch vor dem Hotel und klar ist, dass Thomas von da an in absoluter Erklärungsnot ist. Was 5 Jahre toller, gemütlicher Familien-Skiurlaub wert sollte, wird jetzt zu einem totalen Spießrutenlauf für Thomas. Vor seiner Frau, vor der er sich natürlich permanent für sein Verhalten rechtfertigen muss und nicht genau weiß, wie er das machen soll. Und auch vor allen anderen Gästen, denn diese Geschichte spricht sich in diesem Skihotel wahnsinnig schnell rum. Was tun? Natürlich erstmal einen Kumpel um Rat fragen und der hilft natürlich spontan mit den besten Tipps der Welt.
Du hast vielleicht gedacht, dass es bei Lawinenunglücken sehr schwer ist, freizukommen, wenn man verschüttet ist. Du wolltest zurückkommen und sie freischaufeln, wenn sie verschüttet worden wären. Das war vielleicht ein Gedanke. Denn wenn in einem Flugzeug der Druck abfällt, dann weiß jeder, dass man erst selbst die Atemmaske aufsetzt und nachdem man sie aufhat, erst den Kindern. Damit kann man es vergleichen. Da hast du in gewisser Weise das Richtige getan in einer vergleichbaren Situation. Das hast du dir dabei gedacht, nicht wahr?
Genau für so etwas hat man gute Freunde, die versuchen, selbst aus dem schrecklichsten Verhalten, das man an den Tag legen kann, noch irgendwie etwas Positives zu ziehen. Diese Geschichte, die hier erzählt wird, die schwankt hin und her zwischen tatsächlich Familiendrama, aber auch einer sehr schwarz-satirischen Komödie. Die Elemente wechseln sich schön ab. Teilweise ist es wirklich bedrückend, diese Situation zu erleben zwischen Thomas und seiner Frau Ebba, der versucht, irgendwelche Gründe für sein Verhalten zu finden, aber natürlich dazu nicht in der Lage ist. Und seiner Frau Ebba, die auch schwankt zwischen dieses Verhalten mit Galgenhumor zu nehmen und natürlich wahnsinnig entsetzt zu sein darüber, dass vor allem Thomas nicht mal die beiden Kinder retten wollte im Angesicht einer drohenden Lawinenkatastrophe. Thomas versucht auf verschiedene Arten und Weisen mit der Situation fertig zu werden. Die für mich gelungenste im Film ist tatsächlich, als er versucht, diesen Stein, der auf seinem Herzen lastet, durch eine sehr merkwürdige Art der Schreitherapie in den Griff zu kriegen.
Eins, zwei, drei.
Ha!
Sehr gut. Ja, aber richtig aus dem Bauch raus. Richtig aus dem Bauch raus. Eins, zwei, drei.
Ach, hör auf, was soll das?
Nein, nochmal. Jetzt richtig.
Ha! Ha!
Ja, und gleich nochmal.
Ha! Verflucht nochmal! Was ist das für eine verdammte Scheiße? Verflucht! Scheiße!
Das ist eine der Situationen, bei denen man im Kinosessel sitzt und tatsächlich schwer mit Bauchmuskelkrämpfen zu schaffen hat. Sehr, sehr gelungen die Umsetzung des gesamten Films. Der Film war ein großer Erfolg bei den Filmfestspielen in Cannes in diesem Jahr. Hat da den Jurypreis in der Nebensektion en Saint-Henri-Gare gewonnen, was ja die wichtigste Nebensektion neben dem eigentlichen Wettbewerb ist. Kann euch den Film nur empfehlen, wenn ihr so skandinavische Tragikomödien schon mal gesehen habt und kennt und wisst, dass die ähnlich bissig sein können und schwarzhumorig sein können wie britische Tragikomödien, dann dürfte das genau euer Ding sein. Höhere Gewalt heißt der Film, startet übermorgen in den Kinos, sehr sehenswert. Aber erst gucken wir nach Panem. Es gibt Neuigkeiten.
Ja, ich bin ein Kind der Piratenbande aus Distrikt 13 mit einer wichtigen Nachricht.
Der Mockingjay lebt.
Genau das ist die Nachricht, die Präsident Snow und damit das gesamte Kapitol in Panem erschüttert. Der Mockingjay lebt. Für die von euch, die keine Tribute von Panem-Spezialisten sind, muss ich vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen. Mache ich an dieser Stelle gerne. Katniss Everdeen ist das Mädchen, die Hauptrolle, die Hauptfigur des Films, gespielt von Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence, die in den ersten beiden Büchern und damit auch in den ersten beiden Filmen die berühmten Hungerspiele überstehen musste. Also das, wo aus jedem Distrikt dieser Fantasiewelt Panem ein Mädchen und ein Junge ausgewählt wurden, die dann gegeneinander kämpfen mussten auf Leben und Tod. Katniss Everdeen hat die ersten Hungerspiele überlebt, hat dann die zweiten Hungerspiele im zweiten Film auch wieder überlebt, weil sie nämlich, und damit geht es jetzt in Teil 3 weiter, von den Rebellen in letzter Sekunde aus der Arena gerettet wurde. Diese Rebellen haben Katniss jetzt nach Distrikt 13 gebracht. Das ist ein Distrikt in Panem, von dem viele lange Zeit dachten, es gäbe ihn überhaupt nicht mehr. Aber Distrikt 13 existiert, und zwar im Untergrund als Heimat der Rebellen. Die planen jetzt sozusagen den Großangriff auf das Kapitol und auf Präsident Snow, wiedergespielt natürlich von Donald Sutherland, der ja seit Jahren ein erbitterter Herrscher in Panem ist und alle außerhalb des Kapitols, außerhalb der Hauptstadt, fies unterdrückt. Damit also geht's weiter mit diesem Funkspruch, dass der Mockingjay, das Symboltier der Rebellen, lebt, sinnbildlich für Katniss Everdeen, die der Mockingjay, auf Deutsch Spotttölpel, ist. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich soweit. Problem ist allerdings, dass Katniss selbst durch diese beiden Hungerspiele, durch die sie durch musste, ziemlich, eigentlich die Schnauze voll hat von Kämpfen und von Widerstand, und eigentlich will sie nur noch ihre Ruhe haben und mit ihren Freunden in Frieden leben. Aufgabe der Rebellen ist es jetzt, ihr klarzumachen, dass es kein In-Frieden-Leben geben wird, solange Präsident Snow weiter an der Macht ist.
Niemand außer ihr kann das schaffen.
Damit wird sie nicht fertig. Die Spiele haben sie zerstört.
Machen wir es zu ihrem persönlichen Anliegen. Sie soll sehen, was das Kapitol mit Distrikt 12 gemacht hat.
Und das zu sehen, was das Kapitol mit District 12 gemacht hat. Das gibt Katniss dann letztendlich den Willen und die Entscheidung, sich den Rebellen anzuschließen, zu kämpfen und für sie der Mockingjay zu sein. District 12, die ehemalige Heimat von Katniss Everdeen, ist nämlich vollständig zerstört worden und jetzt will auch Katniss Rache. Im Hintergrund könnt ihr hören, den Soundtrack hat Lord gemacht zum Film. Sehr, sehr stimmungsvoll, hat mir gut gefallen. Die Musik passt fantastisch auf diesen viel düsteren Film, als die ersten beiden es waren. In den ersten beiden standen halt die Hungerspiele an sich im Mittelpunkt des Geschehens. Jetzt ist die Situation eine völlig andere. Es herrscht tatsächlich Krieg. Die Rebellen haben nur noch die Chance, Sturm aufs Kapitol oder sang- und klanglos untergehen. Und Katniss hat noch einen ganz anderen Grund zu kämpfen. Es sind nicht nur die Menschen, die Rebellen, denen sie helfen will. Es geht um einen ganz besonderen. Peter Mellark, wiedergespielt von Josh Hutcherson wie in den ersten beiden Filmen. Das war derjenige, mit dem sie sich damals durch die Hungerspiele gekämpft hat. Und der scheint ja verschollen zu sein, bis es eine TV-Übertragung aus dem Kapitol gibt und Katniss Everdeen nahezu alles aus dem Gesicht fällt.
Peter, viele Menschen haben das Gefühl, dass man sie im Dunkeln lässt.
Ja, das Gefühl kenne ich.
Gut, dann führe uns hinter die Kulissen. Schildere uns, was wirklich geschehen ist.
Dazu müssen Sie verstehen, dass man, wenn man an den Spielen teilnimmt, nur einen Wunsch hat. Und der ist toll.
Du lebst.
Das ist die Erkenntnis von Katniss. Peter, den sie eigentlich tot geglaubt hatte, auch er ist aus der letzten Arena gerettet worden, allerdings nicht von den Rebellen, sondern vom Kapitol und wird dort nun ganz offensichtlich festgehalten und gezwungen, gegen die Rebellen zu agieren. Und das ist dann der große Anstoß für Katniss zu sagen, okay, jetzt mache ich es erst recht, denn sie will natürlich auch Peter retten. Ich werde nicht verraten, wo der Film endet, denn aus dem letzten Roman von Suzanne Collins, aus dem dritten Tribute von Barnum Teil, wurden ja zwei Filme gemacht. Wir kennen das beispielsweise von Twilight oder auch von Harry Potter, dass man wegen der doppelten Gewinnerzielung bei der Verfilmung aus dem letzten Buch einfach zwei Filme macht. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum Mockingjay Teil 1 die ein oder andere Länge hat. Ich war schon ganz froh, dass der Film nur, muss man ja fast sagen, 2 Stunden lang ist und nicht etwa 2,5 Stunden oder noch länger. Aber dass es nur ein halbes Buch ist, das hier in 2 Stunden erzählt wird, merkt man an einigen Szenen, die länger sind, als sie eigentlich sein müssten. Also eine Verknappung hätte der ganzen Sache gut getan. Vielleicht auch einfach mal den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, aus den ersten beiden Büchern haben wir jeweils einen Film gemacht, das machen wir jetzt beim dritten auch und machen nicht dieses Ding Teil 1 2014, Teil 2 übrigens erst in einem Jahr im November 2015, da müssen die Fans also zusätzlich auch nochmal lange drauf warten. Das, wie gesagt, zweifelhaft hätte ich mir anders gewünscht, die ganze Geschichte wäre dichter und kompakter und sicherlich noch spannender und explosiver, wenn es ein Film nur geworden wäre, trotzdem. Ein paar Längen sind drin, die Spannung stimmt aber größtenteils. Der Spannungsbogen stimmt, es ist düsterer als im ersten Teil. Die Schauspieler machen ihre Sache gut. Es ist ja nicht nur Jennifer Lawrence als Oscar-Gewinnerin, es ist außerdem einer der letzten Filme, den wir sehen können mit Philip Seymour Hoffman, ebenfalls Oscar-Gewinner, ausgezeichneter Schauspieler, irrsinniger Verlust, als er im Februar dieses Jahres gestorben ist. Stanley Tucci wieder mit dabei, Donald Sutherland dabei, Julianne Moore ist neu mit dabei, in einer auch entscheidenden Rolle, nämlich als Präsidentin des Untergrunds. Auch sehr sehenswert. Also im Großen und Ganzen schon spannend gemacht. Die Fans gehen sowieso rein. Alle anderen, ja, einsteigen kann man mit Teil 3 schlecht. Also wenn, dann müsste man schon die ersten beiden Filme nachholen. Aber ich denke, bei Tribute von Panem weiß sowieso jeder von vornherein, ob er reingeht oder nicht. Insofern, ab übermorgen Donnerstag habt ihr dazu die Möglichkeit. Ich habe Francis Lawrence getroffen, der übrigens mit Jennifer Lawrence nicht verwandt oder irgendwie verschwägert ist, sagt er auch immer wieder. Das ist der Regisseur des aktuellen Tribute von Panem Teils, der übermorgen in die Kino kommt, Mockingjay Teil 1. Den habe ich getroffen, zusammen mit einem der Hauptdarsteller, Liam Hemsworth. Das ist der Gale in den Filmen. In den ersten beiden Filmen hatte der eine eher kleinere Rolle, so als Jugendfreund von Katniss Everdeen aus District 12. Jetzt im dritten Teil ist es dann sozusagen sein eine große Rolle als einer der Anführer der Rebellen im Untergrund. Die beiden habe ich getroffen in Graz im Hotel in Österreich, in einem Zimmer, das werdet ihr gleich hören, in dem diese verfluchte Klimaanlage dermaßen laut war, dass mir das beim gesamten Interview total auf den Sack gegangen ist, es aber keine Möglichkeit gab, diesen bescheuerten Kaltluftföhn irgendwie auszustellen. Außerdem stehen die Amis immer so auf Aircondition. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Selbst wenn es draußen irgendwie nur 12 Grad sind, dann hat man das Gefühl, achten die drauf, dass die Klimaanlage im Raum diesen Raum noch auf 8 Grad runterkühlt. Also das Ding hat im Hintergrund ein bisschen gedröhnt, dürft ihr euch nicht so sehr dran stören. Interessant fand ich dagegen vielmehr die Frage an Francis Lawrence, wenn so eine Geschichte nach 2 Filmen, die sich sehr ähnlich sind, dann inhaltlich sehr kippt, wenn die Charaktere von jetzt auf gleich sehr viel weiterentwickelt werden müssen, wie man das eigentlich umsetzt, wie man da mit den Schauspielern dran arbeitet, denn das ist das eigentlich Auffälligste an Mockingjay Teil 1. Alle sind plötzlich eine ganze Ecke erwachsener, alle müssen ihre Rollen eine ganze Ecke ernster spielen. Und er hat mir tatsächlich gesagt, dass das so einfach auch nicht war.
Well, I think, you know, a lot of the character arcs were all figured out and tracked in the story process when working with, you know, with Nina, the producer, and Suzanne Collins and our writer, Peter Craig. And so we had figured all of that stuff out. And then before shooting, because the cast is so large, we usually don't have the opportunity to get everybody in for rehearsals and do real scenes. But what I do and what we have done is we all sort of take some time. Like, I'll sit down with Liam, and we'll spend a couple hours just going through the script and talking about it. So we'll talk about we'll kind of map out the relationship. We'll map out Gale's dynamic, his dynamic with Katniss, his dynamic with President Coyne, so that we're all on the same page and we can discuss it. And then that just gives us the foundation of what we can talk about on set.
Ist gar nicht so einfach, sagt er, bei so einer großen Produktion, gerade wo der Cast auch so groß ist, weil man einfach nicht die Zeit hat, mit allen zu proben, mit allen die Szenen durchzugehen und auch die Wandlung der Charaktere durchzugehen. Und er sagt, stattdessen konnte er sich nur mit Einzelnen treffen, wie beispielsweise mit Liam Hemsworth, der ja nun nicht nur seine Rolle anders spielen muss im dritten Teil, sondern dessen Rolle einfach auch viel größer ist als bisher. Und der hat mir natürlich gesagt, dass ihm das ziemlich gut gefallen hat.
Absolutely, yeah. Nice to spend a lot more time with all these people and get a chance to, you know, do a lot more in these stories. And Gale has a much different relationship with Katniss now. You know, he's starting to see kind of the separation between the two a little bit and frustration between their different ideas. And yeah, it was good fun to be a part of it all.
Ja, ein bisschen ein größerer Teil des Ganzen sein zu können, das hat ihm natürlich schon sehr gefallen, hat er gesagt. Teil 1 und 2 von Mockingjay, also diesem zweiten Teil, der im nächsten November dann in den Kinos startet, sind übrigens direkt in einem Rutsch gedreht worden. Das wird ja oft so gemacht, damit einfach keine großartige Zeit dazwischen vergeht. Erklärt sich allein dadurch, dass natürlich auch die Schauspieler erstmal drin bleiben sollen und auch sich äußerlich von einem Teil zum anderen nicht verändern sollen, wenn die Geschichte ja doch am Ende ein Ganzes ergibt. Und interessant daran ist zu wissen, dass das Drehende in Berlin war. Es ist beispielsweise am ehemaligen Flughafen Tempelhof viel gedreht worden von diesen Untergrundszenen District 13, der Underground in den Höhlen und Gängen unterhalb des Flughafens. Und das Ende des Shootings, was wie gesagt in Berlin war, war für beide ein ganz besonderes, haben sie gesagt.
It was really sad. It was, you know, it was a, I think, you know, towards the end of the shoot, Jen and I were constantly like, you know, it was really coming to an end, and I think that realization was a bit of a shock to both of us. It was, you know, we've been doing it for so long, and then all of a sudden it really was at the end of the shoot, and it was really sad. You know,
it was really sad. I mean, the last scene we shot was with Jen and Woody, but Liam, I think you finished the day before.
Yeah, Josh and I finished the day before. And
Josh was actually that morning.
Yeah.
But they both came back and they stuck around for the scene. So they were there when we actually called wrap and it was over and it was done.
Yeah.
And Nina, the producer, actually took this great shot of the four of them all embracing right at wrap.
In a huddle. It was an emotional huddle.
Yes.
Großes, emotionales Ende eines insgesamt 4-jährigen Drehs. So lange war das Team zusammen und hat diese insgesamt 4 Filme gedreht. Den Abschluss, wie gesagt, in Berlin und das mit emotionalen Umarmungen des gesamten Teams kann man gut nachvollziehen. Ab übermorgen ist dieser Liam Hemsworth, der da gerade von diesem emotionalen Drehende erzählt hat, im Kino zu sehen. Mockingjay Teil 1. Über den Film haben wir eben schon gesprochen. Wenn ihr reingeht, dann wünsche wünsche ich euch beim Gucken viel Spaß. Ich bin Tom Westerholt und hier sind die Film-News der Woche mit Anna Wollner.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Filmgiganten vor Comeback. Das könnte ein absoluter Knaller im Kino werden oder ein gnadenloser Reinfall. Regisseur John S. Baird, bekannt für die britische groteske Drecksau, will die Stummfilmgiganten Stan Laurel und Oliver Hardy zurück auf die Leinwand bringen. Zusammen mit dem Autor des Films Philomena arbeitet er zurzeit an einem Biopic über die Abschiedstour der beiden ehemaligen Comedy-Weltstars. 1953 hatten sich Laurel und Hardy, bei uns besser bekannt als Dick und Doof, ein letztes Mal auf eine Tour durch Großbritannien gemacht. Sie endete tragischerweise mit einem Herzanfall Hardys. Es werde ein Film über die Liebe zweier Männer zueinander, die ohne einander einfach nicht konnten, sagte Baird in einem Interview, und ein Film über die Männer Stan und Oliver, die sich offenbar extrem von ihren Filmfiguren unterscheiden. Auch zwei potenzielle Darsteller habe der Regisseur schon im Auge, wollte aber nicht verraten, wen. Welche Schauspieler sich auch immer diese Rolle wagen, wir wünschen viel Glück und ein dickes Fell für möglicherweise vernichtende Kritiken. Drehstart soll im kommenden Jahr sein. Erstes Realfilm-Musical seit 1992. Über 20 Jahre hat es das in Hollywood nicht mehr gegeben. Eine Musical-Verfilmung in einem Realfilm, die nicht auf einer berühmten Vorlage basiert. The Greatest Showman on Earth wird stattdessen zurzeit extra fürs Kino geschrieben. Fox hat sich dieses Mammutprojektes angenommen und kein geringerer als natürlich Hugh Jackman wird die Hauptrolle spielen. Nach dessen Oscar-Nominierung für Les Miserables war er die erste Wahl des Hollywood-Studios, ebenso Bill Condon als Drehbuchautor, der schon 2002 an der Musical-Verfilmung Chicago mitgearbeitet hatte. Ein Musical extra fürs Kino geschrieben hatte es zuletzt 1992 gegeben in Disneys Die Zeitungsjungen, damals mit einem gerade mal 18-jährigen Christian Bale in der Hauptrolle. Ab Sommer 2015 soll The Greatest Showman on Earth gedreht werden. 2016 soll das Musical dann mit einem wieder mal singenden Hugh Jackman in die Kinos kommen. Daniel Brühl als Marvel-Schurke. Nach seinem Auftritt in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds und seiner Hauptrolle als Niki Lauda in One Howard's Rush ist Daniel Brühl in Hollywood angekommen. In den kommenden Marvel-Produktionen Doctor Strange und Captain America 3 Civil War wird der deutsche Schauspieler jeweils die Rolle eines der Bösewichte übernehmen. Während über Doctor Strange noch nicht viel bekannt ist, bekommt er es in Civil War dagegen als Gegenspieler von Captain America und Iron Man gleich mit Chris Evans und Robert Downey Jr. zu tun. Marvel-Boss Kevin Feige lobte Brühl jetzt in einem Interview mit den Worten: Daniels Fähigkeit, intensive, nuancierte Performances abzuliefern, sagt uns, dass wir einen weiteren großartigen Schauspieler gefunden haben, der sich unseren größten Helden auf der Leinwand anschließt. Eine Art Ritterschlag in dem gewinnträchtigen Franchise-Milliardenunternehmen. Nächstes Jahr ist Drehstart, im Mai 2016 kommt Captain America 3 dann ins Kino. Zurzeit dreht Daniel Brühl noch den Film Colonia, einen Thriller über die Verbrechen in dem chilenischen Siedlungsprojekt Colonia Dignidad. Ein vermutlich angenehmer Dreh. Seine Filmgattin ist niemand Geringeres als Harry Potter-Star Emma Watson.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Da hat mir heute Abend aber einer echt die Musik zum Wetter rausgesucht. Foles und Bad Habit in Eine Stunde Film bei Die Radio Wissen. Zettel und Stift raus, Leute. Der nächste Film ist definitiv was zum Mitschreiben.
Du.
Was ich?
Du bist so.
Was bin ich denn?
Du bist...
Ach was. Jetzt bleib mal ruhig.
Komm her. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt.
Die beiden Menschen, die hier miteinander ganz offensichtlich ins Bett steigen, sind Udo und Maya. Das Problem ist aber, dass Udo gar nicht mit Maya zusammen oder gar verheiratet ist, sondern mit Mayas bester Freundin Doris. Doris ist aber nicht zu Hause, deswegen steigt Udo mit Maya in die Kiste. Was beide nicht ahnen, ist, dass Doris in genau dem Augenblick nach Hause kommt. Also flüchtet Maya unters Bett, während Doris ins Bett zu Udo steigt.
Maya wünscht sich um alles in der Welt ein Baby. Ein Baby mit ihrem Geliebten Silvan. Und genau das ist Silvan mit seiner jungen Praktikantin geglückt.
Wow.
Udo, Silvan hat seine Praktikantin geschwängert. Während Maya seit Monaten dasselbe mit ihm versucht.
Oh, nicht so viel quatschen, okay?
Nicht so viel quatschen, sagt Udo zu seiner Frau Doris. Denn Maya, um die es gerade geht, liegt ja währenddessen unter dem Bett. Maya ist nämlich in Wirklichkeit mit Silvan zusammen, mit dem sie seit Jahren versucht, ein Kind zu kriegen, was Silvan jetzt aber blöderweise mit seiner Sekretärin geglückt ist. Der ganze Film, über den wir hier reden, heißt Bocksprünge, ein Titel, wie er passender nicht sein könnte, und ihr wisst schon, warum ich gesagt habe, Zettel und Stift raus. Es ist die klassische, naja, eigentlich würde man sagen Dreieckskomödie, hier ist es eine Siebenex-Komödie, weil es insgesamt um 7 Leute gibt, die alle miteinander irgendwas am Laufen haben. Nur, wie ich ganz eingangs der Sendung schon mal gesagt habe, keiner von denen hat mit demjenigen was am Laufen, mit dem er eigentlich was am Laufen haben sollte, nämlich mit demjenigen, mit dem er auch zusammen ist. Eckhard Preuß spielt nicht nur die durch den Film führende Hauptfigur Udo, sondern hat hier auch Regie geführt und das erstmalig in einem Kinofilm. Eckhard Preuß kennen vermutlich einige euch, ist so ein Typ, wo man vielleicht den Namen nicht unbedingt kennt, aber man hat ihn schon 1000 Mal gesehen, zig Fernsehfilme gemacht, seit den 80ern bis heute einige Drehbücher auch geschrieben. Kommt übrigens, das nur als kleines Detail am Rande, aus meiner Heimat. Ist 1961 in Minden in Nordrhein-Westfalen geboren. Also der Mann muss was können. Allein schon herkunftsmäßig. So, das jetzt sein Regiedebüt, wie gesagt, in dieser 7-Ex-Komödie, die er sehr schön aufbaut, denn diese ganzen Beziehungsszenarien stellen sich erst nach und nach dar. Das heißt, wir werden also nicht von vorne rein gleich damit überfordert, dass wir jetzt genau wissen müssten, wer von den 7 was mit wem hat und eigentlich aber stattdessen mit wem zusammen ist, sondern diese Geschichten kommen nach und nach. Dadurch entwickelt sich ein ganz toller Schneeballeffekt, weil natürlich der Komödienanteil immer größer wird und man immer häufiger dieses Gefühl hat von, oh bitte, jetzt aber nicht das auch noch. Selbst Udo ist ja am Ende nicht nur gefangen zwischen seiner Frau Doris und deren bester Freundin, seiner geliebten Maya, sondern dann kommt natürlich auch noch die klischeehafte junge Studentin mit ins Spiel.
Ich finde das nicht witzig.
Ich schon. Muss doch keiner wissen.
Gut.
Na, bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt bist du nochmal? 44, ne? Also fast 50, boah, das ist echt alt.
50, das ist ja echt alt, da kriegt man es also quasi auch noch rechts und links von der jungen Studentin um die Ohren gehauen, weil man so ein alter Sack ist. Wer von euch guckt sich diesen Film an, ist eine gute Frage. Es ist auf keinen Fall diese klassische deutsche Beziehungskomödie, wie wir sie in den letzten Jahren häufiger mal im Kino gehabt haben, von Til Schweiger oder beispielsweise auch Matthias Schweighöfer. Auch da haben wir häufiger eine Situation gehabt, dass jemand eigentlich mit wem zusammen sein sollte, aber sich dann doch auf wen anders einlässt, um dann festzustellen, was am Ende die große Liebe eigentlich ist und reumütig zurückzukehren. Darum geht's in Bocksprünge überhaupt gar nicht. Es geht mehr so um diese Idee, was wäre eigentlich, wenn jeder reihum mit dem Nächsten sozusagen irgendwas anfangen würde, ohne zu wissen, wo das am Ende hinführt. Natürlich mit den Fragen, finden Doris und Udo wieder zusammen? Haben Maya und Silvan noch eine Chance? Hält die junge Liebe von Valerie und Rudolf, das ist dann die abgehauene Sekretärin und noch einem anderen Typen, ich möchte euch nicht mit zu vielen Namen überfordern. 7 Leute, es ist so irgendwo zwischen Kammerspiel und Verwechslungs- und Beziehungskomödie. Ich fand den Film deshalb toll, weil er tatsächlich anders ist als die vielen Komödien der letzten Jahre, die in diese Richtung gehen, die wir alle gesehen haben. Diese hier ist deutlich entspannter und auch deutlich wortwitzreicher, hat eine gesunde Portion Sarkasmus, wie ich finde. Also wenn ich im Augenblick euch einen deutschen Film, noch dazu eine deutsche Komödie empfehlen möchte, dann mit Sicherheit diese Bocksprünge von und mit Eckhard Preuß, auch ab übermorgen, ab Donnerstag, neu bei uns im Kino. Es ist Dienstagabend, ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und ist genau 9:55. Das lässt mir Zeit, euch für die kommende Woche wenigstens einmal vor den Fernseher zu jagen. Das mache ich ja ganz gerne mal, wenn es da etwas gibt, was sich lohnt. Zettel und Stift habt ihr ja noch draußen liegen von eben gerade aufschreiben. Freitagabend, jetzt kommenden Freitag, also diese Woche Freitagabend, 22 Uhr, ZDF Neo, die üblichen Verdächtigen im Fernsehen. Großartiger Film mit einem fantastischen Kevin Spacey. Casey in der Hauptrolle ist so eine Geschichte, die damit beginnt, dass er als Roger Kind in einer Polizeidirektion sitzt und von etwas erzählt, was 6 Wochen vorher passiert ist. Also das klassische Stilmittel des unzuverlässigen Erzählens. Wir haben jemanden, der eine Geschichte erzählt mit permanenten Rückblenden, bei denen wir nie so ganz genau wissen, was daran war und was daran vielleicht auch mächtig hinzugedichtet ist. Dieser Roger Kind erzählt auf jeden Fall seine eigene Gaunergeschichte, wie er mit seinen Kumpanen diverse Überfälle begangen hat. Und da möchte ich euch kurz in eine meiner Lieblingsszenen einweihen, nämlich genau eine dieser Situationen, wo diese Bande mal wieder verhaftet worden ist und vorgeladen wird fürs Verhör und sich da diese sehr, sehr lustige Szene abspielt.
Also, Sie kennen das Spiel ja schon. Wenn Ihre Nummer aufgerufen wird, treten Sie vor und wiederholen den Satz, den man Ihnen gegeben hat. Verstanden? Nummer 1, vortreten.
Gib mir die Schlüssel, du mieses kleines Arschloch.
Nummer 2, vortreten.
Gib mir sofort die scheiß Schlüssel, du beschissenes Arschloch, du mieser Wichser!
Schluss mit dem Quatsch, zurücktreten. Nummer 3, vortreten.
Gib mir die Schlüssel, du Arschloch.
So, dass man's verstehen kann.
Wie bitte?
Verständlich!
Natürlich war das alles Bockmist, eine abgekaterte Sache. Die Bullen waren selber schuld, Typen wie die sperrt man nicht zusammen in ein Zimmer.
Nummer 5, vortreten.
Wer weiß, was da passieren kann.
Wer weiß, was da passieren kann? Gute Frage. Was auf jeden Fall passieren kann, ist, wenn man vom Fernseher sitzt, dass man fantastisch unterhalten wird. Auch 1995 war Kevin Spacey schon wirklich ein großartiger Schauspieler. Die üblichen Verdächtigen ist ein Film im Fernsehen diese Woche, der auf jeden Fall anschaltenswert und ansehenswert ist. Freitagabend, 22 Uhr, ZDF Neo, da habt ihr was zu tun. Das war's mit einer Stunde Film für diese Woche. Nächsten Dienst gerne wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, seid ihr dabei ab 20 Uhr. Ich bin Tom Westerholt, bedanke mich für heute, für die von euch mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.